Herzlich willkommen zum Menschenporträt. Mein heutiger Gast ist weltweit bekannt als Pantomime, mehrfacher Buchautor und der Experte für Körpersprache. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch. Esami Molcho, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Danke für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen. Heute sind Sie bekannt, Welterfolge als Pantomime, auf der Bühne der Experte für Körpersprache. Was war davor? Was waren so die ersten Kindheitserinnerungen?
Es war nichts davor. Ich bin geboren, ja. Aber ich habe angefangen auf der Bühne schon mit 10, 11 Jahren. War ich in Israel, war damals ein sehr entwickeltes Kindertheater. Es sei, das war professionell, aber nicht professionell. Das heißt, mit der Immigration nach dem Krieg, die kamen nach Israel, kamen sehr viele Künstler und so weiter und sie konnten sich nicht immer integrieren wegen Sprache und so weiter. Und eine davon hatte entschieden, ein Kindertheater zu machen damals. Und ausgewählte Kinder von der ganzen Stadt haben wir 2 Premieren am Jahr gehabt, was sehr viel ist. Und er hat das geschafft, dass wir in eine Pause bei Feiertagen, weil in Israel gibt es noch mehrere, dass wir konnten spielen in einem Theater und Schulen und so weiter, kamen immer zu den Aufführungen. Und mit ihm haben wir das Theater von der Pike gelernt.
Was hat damals im Theater so fasziniert?
Schwer zu sagen. Weil das Theaterleben geht in sehr viel Kreativität. Menschen beobachten, Menschen verstehen, um Charakter zu spielen, weil wir Menschen verstehen, Intentionen. Und später habe ich auch, selbstverständlich in kurze Kurse, die waren bei uns Nationaltheater, kam direkt von Russland und haben die Stanislavski-Methode, waren im Prinzip erste Hand. Mit Wachtangow und Stanislavski. Und die Stanislavski-Methode war eine Revolution im Theaterleben, weil er ist von dem Pathos-Theater, ja, diese Figuren alt, in eine psychologische Theater. Da war der erste Mal, wo er mehr die Psychologie, die Natürlichkeit im Theater und so weiter. Ein bisschen die deutschsprachigen Länder wegen der Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind an diese Stanislavski-Methode ein bisschen vorbeigegangen. Ja, das hat es nicht so entwickelt, aber das war die Basis von psychologischem Theater. Und dort hat das angefangen, bei einem Charakter zu verstehen, es ist eine, was war vor, was ist der Ist-Zustand und was kommt danach. Es heißt, auch wenn du hast einen kurzen Satz, ja, von wo kommt er, wo ist er und was passiert danach. Das alles muss drin sein in das Spiel. Und damit hat man uns geschickt, als Übung auf der Straße, sozusagen Leute zu beobachten. Und das war, weißt du, wenn du siehst, jemand, der geht, und dann sagt, von wo kommt er? Was hat er erlebt dort? Wie war die Stimmung für ihn? In welchem Zustand ist er? Was passiert jetzt, wenn er nach Hause kommt oder irgend? Also diese Gedanken waren im Prinzip Basis, was später nachher die Körpersprache war.
Das klingt ein bisschen so, wie Charlie Chaplins Mutter Charlie Chaplin ans Theater geführt hat, durchs Beobachten von Nachbarn, Passanten, Kutschern und Polizisten.
Ja, und dann nicht nachahmen, sondern psychologisch auch verstehen die Gründe. Und diese Vor und Nach finde ich ein wichtiges Detail von Ist-Zustand. Er muss alles drin haben.
Gibt es dann diese ersten Erlebnisse als Kind im Theater irgendeine besondere Erinnerung?
Das ist eine Kette. Also, ich meine, von Höhepunkten und so weiter schwer zu reden. Das ist eine Kette von Ereignissen, die jeder in sich ist, eine Baustein in der Entwicklung. Also kann man, ich habe auch nie Idole gehabt. Ich habe bewundert Leute und so weiter, aber nie Idole. Also nicht der Wunsch von Nachahmen oder an seine Fuß, was du trittest, zu kommen und so weiter.
Das heißt, die ersten Erfahrungen als Kind im Theater, wie ging es dann weiter?
Das war, ich habe in Israel, wie gesagt, das war ein kleines Land damals und kamen sehr viele Kräfte. Also neben das Schauspiel habe ich auch getanzt. Also ich habe klassisch, modern, Ausdrucktanz. Also eine von den Erlebnissen später war der Ausdrucktanz. Die kam selbstverständlich von der deutschen Seite, der modern von Martha Graham in Amerika. Ja, klassisch, der russische. Wir haben alles gehabt dort in Israel, als Studios und so weiter zu machen. Bei der Ausdrucktanz, die Mutter meiner Lehrerin hat schon Ausdrucktanz gemacht in Berlin bei Mary Wiegmann. Mary Wiegmann war die Göttin von der Ausdrucktanz in Deutschland. Später, Jahre später, wenn ich meine Premiere gehabt in Berlin, kam die Mary Wiegmann auf die Bühne als eine, sie war so begeistert, als Ehrenzeichen. Ich glaube, ich war weiß in mein Gesicht als unter der Maske. Das war für mich wie ein Götter von der Olymp kommen runter. Also, um bei mir zu bedanken, ich war damals 24, also das war. Aber wir haben danach noch eine schöne Freundschaft gebaut.
Wann haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass die Bühne Ihre Zukunft sein wird beruflich?
Kann ich schwer sagen, weil ich glaube an Wachsen, weil meine Eltern selbstverständlich waren dagegen. Ich komme von alte Spanische und das war die Würde nicht sozusagen. Die Generation von meinen Eltern, nimmt die Wäsche runter, der Artisten kommen. Ungefähr so. Also das war nicht würdig und so weiter. Aber in Israel, wir haben gelebt sehr viel draußen. Also nicht wie hier in Europa, aber für mich fremd, dass die Kinder zu Hause sind. Also das war kein Problem, dass ich alles daneben gemacht habe. Und es wird so sagen, weil zum Beispiel beim Tanzen, es war keine Bühne für Tanzen damals. Viel später wurde der Elisheva de Rothschild hat gebaut, eine Gruppe und so weiter. Es war so, dass mehrere Studios von Tanzstudios der Lehrerinnen haben eine Aufführung vorbereitet und zusammen haben wir einmal am Jahr oder eineinhalb Jahr eine Vorstellung gehabt von Tanz, gemietet in der Theater und so weiter und dann wieder ein Jahr arbeiten im Studio und so weiter, vielleicht mit der Hoffnung, dass nächstes Jahr schaffen wir das auch. Daher, dass man nicht das, man konnte eine Zukunft oder etwas. Man hat das alles gemacht mit Leidenschaft. Weil eine richtig berufliche Zukunft war nicht drin.
Und beruflich daneben dann eine Ausbildung gemacht? Oder gab es einen Brotberuf daneben?
Ich habe das ja verständigt. Der normale Schule, dann mein Vater wollte, dass ich auch einen Beruf habe. Ich habe Automechaniker gelernt. Und der Lehrer dort hat immer gesagt, Molcho, nicht Step-Tanzen auf dem Motor. Aber das war ungefähr meine Beziehung dazu. Es war wahrscheinlich im Blut.
Und vom Theater und dem Tanz, wann kam dann so die erste Berührung mit der Pantomime?
Die erste Berührung mit der Pantomime kam, dass der Erfinder der modernen Pantomime, auch der Lehrer von Jean-Louis Barrault, Menachem Rasseau und so weiter, Etienne Decroux. Etienne Decroux hat gebaut die Grammatik der Pantomime, die ganze Illusiontechnik. Ob das ist eine Wand, die man macht, die ganze Zauziehen oder jede andere Sache, das ist die Technik, die er entwickelt hat. Und damit konnte man ohne Requisiten, und das war vollkommen neu. Weil früher die Pantomime war nur mit Erklärungen und so weiter. Also das war vollkommen neu. Er war ein Genie, was das betrifft. Leider keine richtige Bühnenpersönlichkeit. Er war eine große Persönlichkeit, aber keine Bühnenpersönlichkeit. Und damit hat man damals rechtfertigt gesagt, ich mache Art Poulard sozusagen. Alles, was über drei Leute ist, eine Masse. Ich spiele nicht für die Masse. Und diese in diese Richtung. Und er kam nach Israel und gab damals einen Kurs für die moderne Pantomime. Für mich, dass ich habe Theater hinter mir gehabt, Tanz hinter mir gehabt, also die Bewegung, die ganze Sache war leichter zu kapieren, ja, und zu nehmen. Also das war die erste Begegnung richtig mit Pantomime. Dann kamen ein paar Israelis, die waren in der Schule von Marcel Marceau. Die kamen nach Israel und haben ein paar Aufführungen gemacht von Pantomime und so weiter. Für mich war ein Problem. Tanzen, das war einmal in Deva, wir haben nur geübt, Studios und so weiter. Bei Theater, ich konnte schwer auswendig lernen. Ich meine, ich habe gespielt, der Charakter, alles, das war, der Bühnenpersönlichkeit war, aber Texte waren nicht immer unbedingt Shakespeare. Das war gemischt zwischen Shakespeare und Sami. Also zu bewältigen große Rollen konnte ich nicht. Und es war nicht zu wenig Bewegung trotzdem im Theater. Es war zu wenig Geschichte in der Tanz. Und so, da war viel abstrakt. Und wahrscheinlich, ich wollte mich zum Ausdruck bringen und nicht den Text von jemandem. Also ich glaube, ich war immer Solist. Mein ganzes Leben. Ich war nie eine richtige, ständig eine Member von einem Club oder das oder anders. Oder ich war überall und nirgends, kann man doch sagen. Und die Mischung zwischen Theater und Bewegung war für mich in der Pantomime, wo ich konnte mich selbst zum Ausdruck bringen. Mit meinen Kreationen, mit meiner Welt anschauen. Und so haben sie sich gut gefunden, alle Richtungen zusammen.
Das Spannende ist ja, dass die Pantomime im Endeffekt ja auch Hollywood den Durchbruch erst ermöglicht hat, weil ohne Pantomime hätte es keinen Stummfilm gegeben.
Ja, aber wir nennen das nicht als Pantomime, was wir nennen, weil der Pantomime, das ich gemacht habe, oder Marcel, ich habe ihn viel später gesehen, apropos, ich habe Marcel Marceau gesehen, erste Mal, nachdem ich schon etablierte Solist als Pantomime gewesen. Wenn er kam nach Israel und er sagt, der Erste, der mich nicht imitiert, ich sage, wie konnte ich? Ich habe dich noch nie gesehen auf der Bühne. Ich wusste von ihm, selbstverständlich. Aber der Stummfilm ist keine richtige Pantomime. Ja, das ist stumm. Ich meine, der Tanz mit der Gabel von Chaplin und so weiter. Es ist eine ganz andere Technik, als das, was wir machen, auf eine leere Bühne zu kreieren. Dekoration, zu kreierende Charaktere, zu kreieren. Es ist alles unsere Kreation. Es ist eine Kunst in sich. Und daher, ich sage nicht, dass der Stummfilm eine Pantomime ist, sondern Stummfilm.
Verstehe schon. 1960 war ein besonderes Jahr. Da war ihr erster abendfüllender Pantomimeabend. Was war das damals?
In Israel hat noch außer den zwei oder drei Theatern als Theaterkörper, die Krug, an Teilunterstützung von der Regierung, das war Hauptsache der Theater, niemand hat allein als Solist aufgeführt. Mein Manager, der bis heute, Yoram Harel, noch immer mein Manager, über jetzt 70 Jahre, Wahnsinn. Ja, war ein Kulturreferent in eine Ferienorte. Damals, wir konnten von Israel nicht rauskommen, nicht weil war verboten, sondern war Devisenproblem. Es heißt, man hat nicht erlaubt, $15 mitzunehmen. Es heißt, wenn jemand nicht unterschrieben hat, dass er nimmt die Verantwortung über dich, konntest du keine Visa bekommen. Also man hat, aber sozialistische Land haben wir trotzdem, jeder Arbeiter hat das Recht auf Ferien, da hat man Ferienorte im ganzen Land gemacht. Das waren in Kibbutzim, in Hotels, also 2 Wochen, jeder hat das, ob das war jetzt Regierungenleute wie Ministern oder normale Arbeiter in den verschiedenen dieser Orten. Mein Manager, Yoram Harel, war eine Kulturreferent von einer von diesen Orten. Und jeden Tag musste man irgendwo ein Unterhaltungsprogramm haben. Die kannten uns in der Militär noch Zeit und es ist ihm etwas ausgefallen. Er hat mir gesagt, Sami, kannst du kommen, rette mich? Und so. Ich sage, ja, aber was soll ich machen? Er sagt, was du machst, weißt du? Ein Teil Monolog, ein Teil Witze, ein Teil das. Und dann habe ich 2 oder 3 Pantomimen auch gemacht an diesem Abend, das ich gehabt habe. Er hat gemerkt, obwohl dass er jeden Abend einen anderen Künstler Die Leute sprachen die ganze 2 Wochen nur von meinen Pantomimen. Also er hat das mehr bewusst genommen als ich. Und dann habe ich gesagt, Sami, du musst rauskommen mit einer Soloarbeit. Sag, bist du verrückt? Wo war's da? Hat mir nicht geholfen. Hat ein Theater gemietet, Plakate auf die ganze Stadt. Das ist dein Problem jetzt. Und so war das. Der erste Abend mit voller Pantomime war ein großer Erfolg. Wo dann arbeite ich in ein paar Kibbutzim und so weiter. Das war der Anfang.
Was war auf diesem Weg dann, das klingt nach einem erfolgreichen Start, was war dann die größte Herausforderung auf dem weiteren Weg?
Die Herausforderung war immer, dann das zu haltende Niveau. Weil manche Nummern waren von Anfang an schon so gut, dass du kannst, wie komme ich noch rüber? Oder wie das behalten? Und das, nachdem das war der Ausdruck von meiner eigenen Person, es gibt keine Effekte in der Pantomime, in der Art, wo ich das gemacht habe. Weil ich habe das erste Mal auch den Einfluss von der Theater, psychologische Pantomime, dramaturgische Sachen und so weiter gemacht. Die Marceau war was anderes. Er war poetisch, er war ein bisschen überdimensional, aber nicht in diese Richtung. Und zu beherrschen die Technik von Körper, weil jeder Körperteil ist separat in Bewegung gewesen. Damit kommt die ganze Illusion, Technik und so weiter. Also das war täglich Training. Nachher neue Kreationen, die nicht so einfach sind. Nicht, dass der Text da ist. Manche Sachen habe ich manchmal 2 Jahre gearbeitet, bis ich gesagt, jetzt ist das. Und das ist schwer zu erklären in Worte, wann sagst du, jetzt ist das. Weil wenn ich mache den Mensch und den Baum, und der Baum, der Wachstum, wo der Baum wächst, es muss in mir passieren. Das ist nicht eine Bewegung, wie Kinder machen Kindergarten an Baum. Es ist eine andere Energie, das ist eine andere Metamorphose, die bei mir war. Und die Art, du arbeitest, das ist nicht das. Und ein Tag sagst du, wow, jetzt habe ich das. Es ist ein Teil von mir. Ist genauso bei jedem Charakter, das ich gespielt habe und so weiter. Das ist nicht Nachahmung. War wirklich für mich auf jeden Fall auf der Bühne, war jeder Abend ein Erlebnis. Das ist eine Metamorphose von blitzschnell zu wechseln, die ganze Spannung in der Körper zwischen einem Charakter und anderen. Es heißt, wenn einer ist so und der andere ist so, muss der gesamte Körper die Spannung und den Rhythmus verändern. Und das ist in Bruchsekunde, weil ich war allein, aber ich habe gespielt einen ganzen Prozess. Ja, von Zeugen, von das oder anders. Und eine sehr schnelle, die letzte Bewegung von einem Charakter war der erste von dem anderen Charakter. Und das war nicht einfach zu bauen.
Sehr komplex.
Sehr komplex. Und dazu, wie gesagt, die schwerste Sache war das innere Wechsel. Von Spannung, von... Das war deswegen war für mich Metamorphose. Und du warst in eine, ich war auf jeden Fall in eine Art von einer Trance auf der Bühne. Und waren auf großen Bühnen, weil ich habe gespielt fast nur auf großen Bühnen, manchmal nur 60 Scheinwerfer um mich. Ich habe kein Publikum gesehen, konnte ich auch nicht sehen. Ich war in einer Lichtkugel. Aber ich konnte spüren, genau, das Publikum. Das ist eine Sensibilität, die kommt, weißt du, eben für mich zu kommen in ein neues Theater, da war erstmal zu spüren, die Atmosphäre, die Stimmung in dieser. Ich konnte dir sagen, ob es gibt eine gute Ensemble oder nicht. Ist das eine ständige Ensemble oder wechseln? Und das war erstmal meine Energie zu pumpen auf der Bühne, die mich später umhüllt hat. Und dann der Vorhang geht auf, wirst du gesaugt oder kannst du mit deiner Energie den Saal füllen. Also das Spiel von dieser Energie, Frequenzen von der Körper, die gehen, es ist eine, für mich sehr schwer zu erklären, was das war. Aber du konntest spüren genau, als ob du tastest und du spürst. Ja, das für mich damals auf der Bühne der Kameras war eine Klick, nicht wie jetzt. Und diese Klick mit der Ulfric Vinzen war für mich wie eine Torpedo, die geht so zick und ich bin raus. Wo war ich? In welcher Stunde? Ich konnte nicht weiter spielen. Ich bin aus der Bühne rausgegangen und ich habe immer gebeten, bitte keine Kameras. Ich stehe zur Verfügung nach der Vorstellung und ich mache alles, was ihr wollt. Das Fotografieren und so weiter, bitte nicht in der Mitte. Und immer war immer wieder jemand, der tick, ich bin raus aus der Bühne. Und nicht als sozusagen der Star mit einer, ich konnte ich nicht.
Verstehe.
Weil Geräusche von dem Publikum ist was anderes. Es ist integriert sich. Aber dieser mechanische Klick.
Oh. Jetzt haben Sie kurz erwähnt, quasi auf der Bühne wie in Trance. Davor haben Sie kurz erzählt, bis zu 2 Jahre manchmal vorbereitet.
Manche Pantomime, ja.
Manche Pantomime. Wenn dann quasi nach dieser langen Vorbereitung Sie auf der Bühne stehen und Sie sagen, es ist alles sehr komplex und Sie sind irgendwie in Trance auf der Bühne, ist der Kopf dann völlig leer? Denken Sie, haben Sie was dabei gedacht? Oder
wie denken Sie nicht drin. Du kannst nicht denken. Ich bin auch vor der Vorstellung immer mindestens eine Stunde oder mehr allein in mir im Zimmer, mit mir, Energie auf der Bühne und so weiter. Niemand durfte zu mir kommen. Nach der Vorstellung ist, als ob meine Haut wurde umgekehrt. Der Innen war nach außen, so empfindlich und so verletzlich, kann ich sagen. Das auch. Ich habe nicht sofort gelassen, Leute in meine Garderobe zu kommen. Ich musste erst mal, als ob die Energie wieder zurückkommt. Puh, jetzt bin ich da wieder. Also, es klingt so verrückt, aber das war das Gefühl. Ich habe auch die Kraft manchmal, ein schweres Glas, konnte ich nicht aufheben.
Das klingt jetzt, also nach diesem ersten Pantomimeabend dann, das war ein großer Erfolg, auch wenn Sie quasi so ein bisschen hineingestoßen worden sind von Ihrem Manager, der gemeint hat, mach halt mal was.
Ja, ja.
Was war denn in dieser Anfangszeit für Sie der persönlich wichtigste und prägendste Erfolg?
Wieder, das ist eine Kette, das ist ein Netz. Dann haben wir gespielt in Kibbutzim, in verschiedene Immigrationen. Also das waren Begegnungen, die heute, das ist fast mal primitiv. Leute, die kamen von arabischen Ländern und Sachen, die Theater gesehen. Und weil ich bin gekommen mit der weißen Maske, dann gesagt, wow, Ginny, ein Teufel, weißt du? Und eine andere Sache, oder plötzlich hörst du, man hört nicht. Das war erste Begegnung mit Publikum, die das nicht gesehen. Nachher, das war plötzlich ruhig und sind reingekommen und so weiter. Bei manchen Kibbutzim hat man mir eine Bühne gebaut. Ja, aber das war manchmal von diese Hühnerkäfige, nicht Käfige, aber diese
die Kissen.
Diese Kissen,
ja, ja.
Ja, die nebeneinander gegeben, das war meine Bühne, aber der Holz war nicht immer so stark genug, der Fuß geht rein. Und so. Also das sind Erlebnisse, die man gehabt in den ersten Schritten. Aber trotzdem, wir haben geschafft, in Kibbutzim, in das oder anders zu spielen. Später war in Israel eine von den führenden Regisseure und der Manager von einem Theater gebaut, eine, was man genannt Theaterclub. Und das war am Abend, da zwischen Bar und Theaterclub. Und das war Aufführungen von Leuten mit einer Bühne und dort habe ich auch gespielt. Und da kam Marceau nach Israel. Und ich habe gesehen, auf der Bühne war großartig. Und gewisse Sachen habe ich gespürt, wo ich sagte, wow, das fehlt mir. Dies ist das oder anders. Aber das war keine physische Sache. Von Atmosphäre. Und da muss ich an mir arbeiten, um das noch weiter, weil ich war nur in Israel. Und wenn er mich sah, wie gesagt, erst hätte mich nicht imitiert und er wollte mich zu seiner Gruppe. Das war für mich, wow. Weißt du, mein Manager hat gesagt, nein, Sami, du fährst nicht. Ich sag, was meinst du? Er macht dich eine kleine Marceau. Und das war mit all seinen Schülern, weil leider, er war keine gute Lehrer, wie gesagt. Er hat gemacht, und die Leute mussten nachahmen. Und da war immer, no, c'est pas comme ça, c'était comme ça. No, pas comme... Er konnte nicht richtig erklären, was er meint. Und die Nachahmung hat er verständlich kleine Marceaus gemacht. Oder vielleicht waren Leute sehr begabt, aber nie die Chance haben, sich selbst zu finden darunter. Und danach haben wir entschieden, Israel war zu klein. Und damals, wenn ich Israel verlassen habe, zu der Aufführung im Ausland, geboren bin ich, waren wir knapp 500.000. Ich bin weg von Israel, waren 1.300.000 ungefähr. Heute, das gibt's 9,5 ungefähr wie in Österreich. Also das ist vollkommen andere, man hat Publikum, man hat, damals haben wir nicht. Und war die Entscheidung, in Ausland zu fahren. Da musste ich viel Genehmigung und so weiter zu bekommen, von verschiedenen Kulturinstituten und so weiter, damit der Genehmigung gegeben, $500 mitzunehmen.
Unglaublich.
Ja. Und das war der Anfang. Dann sind wir gekommen nach Europa und für mich, ich war wie ein Schwamm, der plötzlich saugt. Ja, weil wir haben im Theater gespielt, Barock, Renaissance, und plötzlich sehe ich die Gebäude, die Gärtner, die alles live. Also ich war wie ein Schwamm, der nur gesaugt hat, die Kultur, die Atmosphäre und so weiter, was sehr geholfen hat in meine Entfaltung.
Und warum dann Österreich? Wie kam es dann nach Österreich, dass Sie jetzt schon so viele Jahrzehnte in Österreich
leben? Österreich war ein Zufall. Zwei Gründe. Erstmal, die Mutter von meinem Manager lebte, weil ihr Mann hat bekommen, ihn zurück nach dem Krieg, ein Teil von einer Fabrik, ist egal. Das ist ihre Geschichte. Und das war der einzige Verwandte, das wir kannten in Europa. Also das war Österreich. Nach Österreich bin ich erstmal gekommen. Der erste Theaterfestival hat man damals in den kommunistischen Ländern gemacht. Es war kein Theaterfestival in Europa noch. Und der erste waren diese kommunistische oder sozialistische Festival, die immer waren in kommunistischen Ländern, wo Leute kamen von der ganzen Welt. Ich denke, dass Anfang 60er Jahren war auch der Salonkommunismus von der ganzen Künstler und so weiter. Das war, was ich nenne, der Salonkommunismus, nicht der richtige. Und der erste Mal, dass sie haben gewagt, außerhalb, war in Österreich. Jetzt Israel hat geschickt immer zwei Delegationen. Der kommunistische, selbstverständlich, und der sozialistische. Und es war ein Grund. Weil die Kommunisten waren damals sehr stalinistisch und so weiter. Wie war ein Interesse, zu knüpfen mit den Juden draußen zu machen? Nur, diese Kommunisten waren nicht immer für die Positive der Stadt Israel. Und der Balance zu bauen, war der sozialistische, der mitgeschickt. Und so bin ich mit dieser sozialistischen Seite nach Österreich gekommen, wo habe ich auch eine Anerkennung bekommen. Und das waren damals Künstler, der wahnsinnig, Jean Babillet, der Roland Petit, Robert, wie sagt man, das ist heute Namen, die euch nicht sagen, aber sie waren die Top-Leute von Ballett, von Theater und so weiter, die da waren. Und zu kriegen die Anerkennung und eine Art von einem Preis. Also das war meine erste Begegnung, war in Wien, sozusagen. Und später mit Joram haben wir aber, nicht nur in Wien, aber die deutschsprachigen Länder, was nicht einfach war. Weil ich habe nicht gespielt in jüdische Gemeinde und das habe ich nie gemacht. Wie gesagt, ich habe auch nie gespielt in kleinen Theatern. Weil für uns das war entweder schaffst du es oder zurück nach Hause. Wir haben keine Zeit, so dazwischen zu machen. Und erste Aufführungen war in Deutschland. Es waren damals noch keine diplomatischen Beziehungen mit Deutschland. Das waren nur die Wiedergutmachen-Delegationen. Ich musste Genehmigung bekommen, dort zu spielen. Ich wollte gedeckt sein, aber die Presse hat mich attackiert in Israel. Fast als Verräter. Meine Lebensphilosophie war ein bisschen anders und ich habe gesagt, mit Hass baut man keine Brücken. Das Leben geht weiter. Wachstum ist für mich das Motto. Ja, und nicht künstlich, weil es wächst. Und der Kontakt mit der Jugend, auch in Deutschland und so weiter, war für mich sehr wichtig. Und ich habe damals gesagt, beide sagen wir nie wieder. Von zwei verschiedenen Seiten. Ihr nie wieder Militant und wir sagen nie wieder als Opfer. Leider momentan Israel ist extrem auf die andere Seite gegangen, kann ich sagen. Aber das war immer nach den Vorstellungen, ein großer Tisch irgendwo und sehr viel mit Jugend, Austausch. Und das fand ich sehr wichtige Gespräche, dass wir haben, außerhalb der große Theater. Aber wir haben das geschafft, in der Staatstheater zu spielen. War großer Erfolg und so. Jedes Mal erobern ein nacheinander der Theater.
Das klingt jetzt aber nach durchgehenden Erfolgen. Gab es jemals noch Scheitern zwischendurch?
Nein. Schau, das hängt ab, was man nennt Scheitern. Weil die Pantomime, nein. Das waren gemischte Kritiken zum Beispiel. Weil jeder Abend war für mich eine Premiere. Weil jeder Abend in eine andere Stadt. Also manchmal standen die Kritiker für mich zur Kritik und nicht meine Pantomime. Obwohl ich habe immer aufmerksam gelesen. Man lernt immer. Man muss nicht immer einverstanden, aber man lernt immer. Aber das war extreme, war es manchmal Kritiken. Die Leute, die haben gesagt, oberflächlich das oder anders. Man muss auch verstehen, das war damals nicht bekannt, das war neu. Und von anderen Sachen Superlativen gewesen. Ich habe in Wien zum Beispiel in den Festwochen gemacht, ich habe unterrichtet im Max-Reinhardt-Seminar und Direktor von der Hochschule, war ein Komponist von der Musikhochschule und er hat Porträts gemacht, Musik. Und das war Picasso, Schweizer, Sagan, eine Persönlichkeit, die damals in Salvador Dalí gemacht. Und ich habe gesagt, ich nehme diese Background-Musik und ich mache mit der Schüler vom Reinhardt-Seminar eine Aufführung damit. Und das haben wir gemacht. Viele Sachen waren revolutionär, weil das erste Mal, das ich gemacht, was später kam auch, der Tanztheater, wo plötzlich die Sänger haben Stimme gemacht. Ein Teil, oder hier ein Wort, oder dort ein Wort. Ja, das war damals revolutionär, Tänze haben zu tanzen und nicht die Stimmen zu machen und so weiter. Also viele Sachen waren. Bei Salvador Dalí wollte man fast Polizei bringen, weil Salvador Dalí war für mich als Persönlichkeit eine Kontrastmischung von einer Seite diese surrealistische Welt, von der anderen Seite schwer katholisch in seine Malereien. Und diese zwei Welten, wie kommen sie zusammen? Und wenn ich gemacht habe auf der Bühne eine Prozession, katholische Prozession, und darin plötzlich kommen, wie sagt man, die surrealistische Figuren, das war in katholischer Wien, da war unmöglich. Und man hat Angst gehabt, das werde stärkere Reaktionen vom Publikum und so weiter. Kurz gemacht, schaffe es nicht immer. Am Ende, es waren Buhrufe, daneben Bravo-Rufe. Beide waren. Jetzt zu sagen, ist das ein Flop oder ist das ein Erfolg? Jahren danach, der Intendant, und das war eine Nachtvorstellung, nach dem alle Programm, hat mir gesagt, sag mich mit der Dino sagen, das, was du damals gemacht hast, war für mich einer von den Höhepunkten in meiner Intendant in der Wiener Festwochen. Weil es war anders.
Und nach all diesen Erfolgen der Pantomime, wann und warum kam dann der Schritt zum Bücherschreiben, zu Seminaren? Warum haben Sie die Pantomime dann verlassen auf der Bühne?
Das Schicksal, wie sagt man, ist. Ich habe gesagt, das sind keine Entscheidungen in diese Folge oder Wachstum. Ich wollte ungefähr mit 50 auch aussteigen. Weil ich sage, der Höhepunkt von meiner physischen Möglichkeit, man weiß nie, wie du wirst, ja, und die geistige Reife kommen ungefähr um die 50. Wenn ich habe später gesehen, was du Künstler, die 15 Jahre machen, Abschiedstournee ist, ja, das war nicht das. Ja, und die Welt ändert sich auch in viele Sachen. Also muss man, der Schnitt war Familie. Ganz einfach. Gefunden der Frau, weil ich habe sie gesehen, eine Frau zu heiraten. Sie war da sehr jung, also zwischen uns in 19 Jahren Unterschied. 47 Jahren verheiratet. Also es hat Geduld erhalten. Und dann kamen Kinder. Und jede Tournee war zwischen 3 zu 4 Monaten, fast jeden Tag in eine andere Stadt. Außer der Großstädte, wo wir haben eine Woche gespielt und so weiter. Und Kinder sind keine Koffer. Man kann sie nicht. Und das war die Entscheidung. Willst du jetzt erleben Familie oder weiter deine Kunst? Zusammen geht das nicht, nicht als Solist. Als ich war. Und die Entscheidung ist Entscheidung. Ich habe eine Abschiedstournee, der Theater wollte noch erleben, weil das war ausverkauft. Er hat gesagt, nein, das ist Abschied.
Und wie kam dann die Idee zum ersten Buch?
Der Buch kam viel später. Ich habe zufällig, man hat mich gebeten, damals Körpersprache zu machen, das als Pantomime. Und das war die erste Begegnung für mich plötzlich mit Businessleute. Man muss auch wissen, dass ich bin dyslektet. Das heißt, dyslektet in Deutsch ist, kommt noch. Probleme mit Schreiben und Grammatik und so weiter.
Legastheniker.
Legastheniker, genau. Deswegen war für mich mein Manager hat alles gemacht um mich. Ich war nur für die Kunst, für die das oder anderes. Ich habe mich nie beschäftigt. Bis heute habe ich noch nie einen Vertrag von mir gesehen. Das ist ein volles Vertrauen. Weil selbstverständlich, wenn ich finde, werde ich in manche Sachen andere Meinung, aber ich sage, das ist dein Beruf, das ist mein Beruf. Wenn der Leute, das ist, läuft gut, wozu? Das muss man eigentlich, der Rollenteilung und Vertrauen. Und daher habe ich keinen Kontakt gehabt mit der Businesswelt. Ich war total in meine Kunstwelt. Und das erste Mal, man hat mich gebeten, einen Blog oder Seminar zu geben, Körpersprache. Ich habe erklärt, was ich von Ausdruck und das oder anders. Und ich war erstaunt. Ich bin richtig damals gekommen auf einen anderen Planet. Gefühle, weil ich habe nur gesprochen von Gefühle. Das war mindestens eine Viertelstunde Diskussionen. Ja, was haben Gefühle hier zu suchen? Wir sind doch rational funktionierende Manager. Und wenn ich aber versuche, sie zu erklären, schau, wie gefühlvoll ihr versucht zu verteidigen eure Ratio. Und so weiter. Das war wirklich in den Pausen. Niemand hat gesprochen von Kindern, von Frau und so weiter, sondern Angeberei. Und ich habe gesagt, komm, ich bin die ganze Welt rumgereist, habe ich nie erlebt, was diese Manager erleben. Bis ich drauf gekommen, erzähl auch. Aber das war nicht mein ich. Aber auf jeden Fall, das war ein großer Erfolg und ich habe gemerkt, du bringst etwas vollkommen Neues dran. Die Frage war damals, muss ich lernen, die Welt von den Geschäftsleuten oder bleiben in meine? Was mir geholfen hat, war der Kaiser neue Kleider. Ich habe gesagt, wenn du bist in das System, man kennt den Ausdruck, wie sagt man, systemblind. Ich bleibe der Kind, der draußen bleibt und sagt, der Kaiser ist nackt. Und das ist meine Rolle bis heute in der Körpersprache. Und das habe ich durch Forschungen und so weiter mehr und mehr entwickelt, weil ich habe einen Vorteil gehabt über andere Forscher, weil das war alles Stiefkind von der Psychologie. Sie waren abhängig von Versuchspersonen, welche Feedback sie geben. Ich habe eine volle Beherrschung meiner Körper und meiner Empfindungen. Brauchte ich nicht, dass jemand mir erzählt, was passiert in meinem Körper, wenn ich das oder anders mache. Ich musste nur probieren an mich, weil ich habe jede Bewegung, ich habe gewusst, wie es auf mich, ohne dass meine persönliche dagegen ist, sondern lasse den Wechsel. Und damit habe ich viele Fortschritte gemacht in der Körpersprache, die nicht wahr oder nicht bekannt waren, auch die Leute, die sich versucht zu beschäftigen. Habe ich angefangen, Literatur, das waren verschiedene da, die oder andere, mein versucht Gesicht und andere Sachen und so weiter. Da habe ich gefunden, auch zum Beispiel die Parallelität zwischen der Sprache ist ein Sekundär-Kommunikationsmittel. Und wie die Sprache beschreibt, dauernd Körpersprache. Ja, wenn man sagt Zuneigung. Ja, was heißt Zuneigung? Abneigung, kalte Schulter zeigen, Schluck runter und so weiter und so weiter. Du merkst, dass so viele Sachen beschreiben im Prinzip Körpersprache. Und da habe ich plötzlich Parallele gesehen. Und als Künstler, wir denken im Netz. Anders als die rationale Leute, sie sind auf einer Schiene mit Konzepten. Und dann merke ich plötzlich Verbindungen, verschiedene Sachen. Dann von Natur, ich lese langsam, aber gerne und sehr viel. Und nicht unbedingt meine Sachen. Jetzt habe ich Kybernetik, ein Buch gehabt. Und ich habe gemerkt, die Systeme, die sie dort beschreiben, zum Beispiel Heizung. Es gibt eine Sollwert. Ja, wie soll der Heizung sein? Welche Temperatur? Gibt der Istwerk? Wie ist der Zustand momentan? Und dann der manuelle oder mechanische Werk, um das auszugleichen. Und ich habe gesagt, ja, aber der Körper funktioniert genauso. Wenn es uns sehr heiß ist, ja, perspirieren wir und das ist eine Kühlung. Wenn uns kalt ist, zittern wir und das erzeugt wieder Wärme. Und da habe ich plötzlich mehr und mehr so Parallele gefunden in verschiedenen Gebieten. Wie du sagst, aber überhaupt nichts zu tun mit Körpersprache. Aber ich sage, ja, alles ist ein System. Das Geniale in der Kosmos ist, dass eine Korn und Mensch haben das gleiche genetische System, andere kombiniert. Aber der gleiche, sonst konntest du das nicht essen, konntest du das nicht bearbeiten. Und ich fand, wenn das alles ist, so ein Netz, findet eine Parallele. Und so habe ich gebaut mein Wissen über Körpersprache, wo ich konnte dich erklären, warum ist das das? Warum ist das das? Wo sind der Ursprung? Was ist der Einfluss? Wie ist der Einfluss auf dich? Und eine von den Problemen in den Seminaren von Körpersprache, das ich versuchte, Leute zu machen, ist nicht, was soll ich machen? Weil Körpersprache ist keine Gymnastik, ist keine virtuose Leistung. Es ist eine Bewegung, die jeder Mensch macht. Punkt. Und jetzt kommt, wenn ich bitte plötzlich von den Leuten, das zu machen. Wenig Leute schaffen das. Und ich habe gesagt, warum? Kannst du das nicht machen? Es heißt, etwas hemmt dich. Es heißt, das erste Problem in der Körpersprache, was hemmt mich, das zu machen? Klischee, ich bin nicht blöd. Ich sage, wenn das blöd gemacht ist, Seminar ist zu Ende. Ich habe es schon dreimal gemacht. Ja, noch blöder kann man nicht sein. Ja, was denkt der Nachbar über mich? Ist das für dich mehr wichtig als deine eigenen Fähigkeiten? Weil du benutzt von der Fähigkeit deinen Körper vielleicht 5%, nicht mehr, von das, was du machen kannst. Du sagst, das bin nicht ich. Du sagst, und wer macht das? Du kannst nicht ich sein, nicht ich gewohnt. Ist okay, du hast deine Vokabular und das ist okay, aber du kannst dich erweitern. Du kannst das ändern. Du kannst dich entfalten. Das ist schön, das Wort entfalten. Weißt du, genau wie von deiner... Ja, der Kuckuck, wie sagt man, und entfalten sich die Flüge und so weiter. Es ist sehr schön. Es heißt, die erste Wache ist, klär, was hemmt dich, das oder anders zu machen. Und wenn du etwas machst, jeder, was er macht, glaubt er macht richtig. Sonst hätte er das nicht gemacht. Es heißt, irgendetwas, es gibt ihm. Welche Benefit hast du, wenn du so machst und nicht anders. Du bist ein braves Kind, du bist das und du bist als Rebell, kriegst du mehr Aufmerksamkeit, aber irgendetwas hast du. Und das hat nichts zu tun mit Objektive, gut oder schlecht zu tun. ist ein, immer eine subjektive. Und das ist jetzt die Frage, das, was du machst, kriegst du, was du willst? Oder gibt es Widerstand? Du bist ein Teil von dem Dialog. Was machst du, der verursacht einen Widerstand bei den anderen? Und so weiter und so weiter. Warum? Das ist nicht so gut angekommen. Und da fangen wir an zu arbeiten an uns selbst. Und Leute, bei manchen Seminaren total ihre Leben wurde verändert. Wenn sie plötzlich wagen, Sachen zu machen, dass sie vorher nicht gewagt wegen verschiedenen Klischees. Wegen guter Erziehung, was man nennt. Aber was ist das populärste Wort in Erziehung? Nein. Leider. Ja. Nicht entfalte dich, versuch, probiere. In der Schule kriegst du richtige Antwort. Es also von Anfang an ist, das ist richtige Antwort. Findest du, kriegst du gute Note. Findest du nicht, wirst du bestraft mit schlechter Note. Es heißt, plötzlich irgendeine Formulierung kriegt das Recht, das ist die Wahrheit. So ist das richtig. Das ist der Tod jeder Kreativität. Kreativität ist zu finden Optionen, die anders ist, Assoziationen, Verbindungen in das große kosmische Netz in diese Sachen. Ja, und ich sage, dass es blockiert jede Kreativität, diese Art von Erziehung. Nicht versuche, erfahre, entwickle. Und so, deswegen gesagt, wir sind Großteil schulbeschädigt von dieser konventionellen Schulform. Jetzt, wenn du glaubst, du hast die richtige Antwort und es gibt nur eine richtige Antwort, wenn jemand anders denkt, muss er falsch sein. Keine Optionen, keine Entfaltung, keine Fusionen. Und das ist, was blockiert im Prinzip, was so unsere eigene Entfaltung. Anstatt zu finden, was sind die Optionen? Wo geht das anders?
Die ausverkauften Seminare, begeistertes Publikum, was sind so die berührendsten Momente in diesem Tun gewesen für Sie?
Das ist schön, dass die Leute Interesse haben. Aber Interesse an dem Fach. Es freut mich, dass ich eine Vorleitende, also das Bücher kam viel später, weil du hast vorher gefragt, ich habe mich vergessen. Aber ich habe gesagt, es kommt viel später. Dieses Wissen hat mich gebeten, ich sage, als Legastheniker, ich schreibe keine Bücher. Ja, und dann bin ich gekommen, wo sind die Alternativen? Ja, sag nicht nein, weil nein dafür als ja für das Rest. Und das Rest ist die Optionen, die da sind. Also bleib nicht stecken an diese Sachen. Ich rede gut. Meine Frau sagt, ich zahle jetzt Schulden der Zeit hin, dass ich nicht geredet habe. Und ich habe einfach mein Wissen geredet. Ich habe mir Notizen gemacht und ich habe alles geredet. Mein Deutsch, ich habe gute Vokabular, aber Grammatik ist ein Zufall. Manchmal gelingt mir. Aber man versteht mich und das ist für mich wichtig. Und es hält der andere immer eigentlich wach, weil er muss meine Sätze zusammenbauen. Aber ich habe geredet, das wurde runtergeschrieben, ich habe korrigiert, es wurde wieder und so ist es, bis das Buch rauskommt. In eine richtige Deutsch, eine richtige Sache. Jetzt meine reiche Vokabular kommt, was ich inszeniert habe, sehr viel im Theater. Und ich habe immer die Theaterstücke mit Übersetzung. Und damit habe ich eine viel reiche Vokabular, die man nicht benutzt am Alltag. Und dass ich lese sehr gern und sehr viele Fachbücher und so weiter, ist erweiterte Vokabular. Aber nicht die Grammatik oder die Rechtschreibung.
Sie geben heute ja schon im Jahr nur mehr sehr wenige Seminare, aber irgendein Online- oder Videokurs ist ja, glaube ich, in Arbeit jetzt, gell?
Ja, ich habe weniger Seminare, weil leider habe ich Probleme mit meinem Rücken und so weiter. Das ist stark reduziert. Ich habe gemacht eine 6 Stunden, 5 Stunden voll und noch eine halbe oder dreiviertel Stunde dazu als Bonus, oder? Wie ich erkläre den ganzen Körper von oben bis unten. Warum, weshalb, was in der Sache, wo ich auch dort versuche, zu animieren, die Leute nicht nur zu hören, sondern steh auf und mach. Wie empfindest du? Wie wirkt das auf dich? Noch nicht? Mach es noch einmal. Mach es noch einmal, bis das fangen an zu wirken, weil der Widerstand von deiner eigenen Person, als ob ich verliere meine Persönlichkeit, du verlierst sie nicht. Gib ihr eine Chance, sich zu entfalten. Und das ist runterzuladen, ja, im Internet, selbstverständlich.
Auf Ihrer Homepage?
In meiner Homepage gibt es einen Link.
Okay. Sie haben sehr viel über Körpersprache erzählt. Ich habe ein Zitat so faszinierend gefunden. Da haben Sie gesagt, was wir sind, sind wir durch unseren Körper. Der Körper ist der Handschuh der Seele, seine Sprache, das Wort des Herzens. Jede innere Bewegung, Gefühle, Emotionen und Wünsche drücken sich durch ihren Körper aus.
Das ist richtig. Schau, man will esoterisch sein, man will jede andere Sache, aber diese Seele, sich zu kommunizieren, um Ausdruck zu bringen, hat gebraucht das Gefängnis, mein Körper. Ganz einfach. Wie nehmen Sie wahr, weil jetzt plötzlich ein Körper da ist? Jetzt, der Körper hat ein eigenes System. Ja, der Körper kann nicht Abstraktionen wahrnehmen, das kann nur die Sprache. Die Erfindung der Sprache, die erweitert hat die Kommunikation, aber sie ist sekundär. Sie beschreibt etwas, aber sie ist das nicht. Wo der Körper ist das echte Hier und Jetzt. Jetzt die Frage ist, erstmal Gefühle, wir haben vorher, bevor wir angefangen, ein bisschen erzählt, die Funktion der Gefühle wurde unterdrückt, weil das Erziehungssystem war ein Zahnradsystem zu bauen. Das heißt, Leute waren vorgeplant oder vorhersehbar, was er reagiert, weil er hat reagiert nach einem bestimmten Konzept von der Erziehung. Und damit baut man, was sehr wichtig war in der Gesellschaft, besonders nachher in der Industriegesellschaft, das Zahnradsystem. Gefühle kann man nicht in ein Zahnrad geben. Also das war Störung. Und so hat man, sei nicht so emotional. Sei nicht nur das, als ob die Emotionen sind nur eine Störung. Und der gute Benehmen war immer reduziert, die Gefühle nicht zu zeigen. Meine Begegnung in Europa das erste Mal, weil wir sind als Pioniergeneration in Israel anders aufgewachsen. Weil ich habe gehört, der Satz, wie es bei dir drin ist, geht niemand an. Ich nehme an, dass es bis heute noch gibt. Und ich sage, Moment mal. Wenn bei mir drin ist, geht dir nicht an. Und bei dir drin geht mir nicht an. Wo ist die Kommunikation? Dann fahre ich nach Hause. Dann habe ich gewagt zu fragen weiter. Warum nicht? Ja, man kann das benutzen gegen dich. Ich sage, Moment mal. Ist alles, was bei mir drin ist, amoralisch, schlecht? Weißt du, das oder anders? Welches Selbstbild habe ich von mir? Wie kann man das benutzen gegen mich? Ich bin kein Ideal. Ich schaffe nicht. Aber wie gesagt, nein dafür ist ja für den anders. Es gibt Optionen. Aber wenn es keine Optionen, wie das Schulsystem ist, dann ist man sofort ein Versager. Deswegen, die Leute haben Angst. Oh je, er sieht, was bei mir drin ist. Sei froh. Wie kann er dich verstehen, wenn er das nicht sieht? Und versuch nicht immer Ideal zu spielen. Doch der liebe Gott hat nicht ideal gemacht. Lies das gut, was steht in der Bibel. Ein Blick unten an das, was er geschafft hat, er sagt, Scheiße habe ich gebaut, Sinnflut gebracht, alles von neu machen. Er darf ich nicht? Die Frage ist, weißt du, Fehler zu machen, ist ein wichtiger Schritt. Wenn ich nicht erkenne, wo ich aus der Schiene weg bin, kann ich nicht korrigieren. Fehler ist eine sehr wichtige, weißt du, von meinen Zielen und was ist falsch gegangen. Sonst kann ich nicht korrigieren. Also ich sehe nicht Fehler als Versager. Ich sehe nicht Fehler als negative Sache, sondern als produktive Sache. Jemand, der nicht zugibt, Fehler oder das oder anders, entwickelt sich nicht. Kann er nicht. Und der Körper, wie gesagt, der Handschuh der Seele. Weil jedes Gefühl äußert sich über den Körper. Und die Gefühle, Funktion ist wichtig. Hunger, Durst, Angst, alle diese Informationen von den wichtigsten Sachen für unser Überleben kommen über Gefühle. Aber es ist nicht nur, dass du kriegst das Gefühl, sondern das Gefühl zwingt dich zur Aktion. Deswegen, wir sprechen von Emotion, in Bewegung setzen. Du kannst unterdrückt ein Gefühl, aber nicht wegschaffen. Du kannst nicht existieren ohne diese Warnungen. Deswegen, ich sage, jede innere Empfindung oder Gefühle äußert sich durch den Körper. Wenn du das unterdrückst, sehe ich, dass du blockierst. Nicht nur sonst sagt man, schau, er ist verkrampft, weil er lässt deine Gefühle nicht strömen. Im Moment, dass die Gefühle strömen durch deinen Körper, ja, ist deine Innere sichtbar.
Sie haben jetzt in vielen Bereichen sehr viel Erfolg gehabt, inspirieren auch Menschen, quasi ihre Gefühle auch zuzulassen, sich mit ihren Gefühlen auch zu leben. Was ist aus Ihrer Sicht das der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die auch ihren persönlichen glücklichen Erfolgsweg suchen?
Erstens ist es Selbstwert. Such nicht Ideale. Du bist so, wie du bist. Akzeptier das. Man braucht das auch. Also wenn jeder, alle sind nur so, wo ist der Rest? Jede Sache ist gebraucht am Leben. Finde deine Werte, deine eigene Individuum. Ja, deine eigene Person. Und arbeite daran. Wechsel. Keine Angst vor Veränderung. Weil Leute, wie sagt man, krampfen sich, ja, und auf das Dasein, als ob ich verliere das, dann verliere ich mich. Ich kann mich nicht verlieren, ich bin immer da. Du verlierst nur Gewohnheiten. Und wer sagt, dass Gewohnheiten ist Qualität? Und das, was gepasst hat in einer bestimmten Zeit, passt das noch immer? Wenn ein Bankdirektor kommt nach Hause und benimmt sich wie ein Bankdirektor mit seinen Kindern, hat ein Problem, die Kinder haben noch nicht zu investieren. Es heißt, du musst dich verändern. Aber manche, wenn kommt ein Gast, plötzlich hört er auf, Vater zu sein. Nein, ich bleibe, auch wenn Gäste kommen, als Vater, und ich gehe auf alle vier, wie sagt man, mit dem Kind und so weiter, wo ist der Problem? Nimmt das weg, meine Kapazität oder mein Wissen von meinem Beruf und so weiter. Das sind verschiedene Rollen, die wir haben am Leben. Aber jede Sache muss am Platz sein. Das ist richtig, aber diese Perfektion ist für mich das Schlimmste, was die Leute Angst und Angst vor Veränderung. Ob du willst oder nicht, du veränderst dich die ganze Zeit. Ich bin heute 89. Ja? Wenn ich biete meine Frau, was ich ihr angeboten habe, wenn ich konnte, ja, vor 30 oder 40 Jahren, rennt sie weg. Weil ihre Bedürfnisse sind auch anders. Und zu verstehen und akzeptieren, mit jeder Entwicklung von uns, unsere Bedürfnisse ändern sich, muss auch meine verändern. Wenn ich sehe Leute, die, weißt du, die Haare, wie sagt man, färben, als ob sie damit jung bleiben. Ja, Blödsinn. Wenn ich war jung und ich habe ältere Leute, damals für mich ältere Leute, war nur 40 oder 50. Ja, aber mit gefärbten Haare und so weiter und versuchte Jugend zu spielen. Das war lächerlich. Es gibt eine Würde in jedem Alter und Bedürfnisse. Akzeptier das einfach. Heute frage ich nicht mehr, was willst du machen, sondern was kannst du machen? Ja, ändern sich die Bedürfnisse, ändern sich die Beziehungen zwischen Menschen und das ist schön zu akzeptieren.
Gibt es irgendeinen Rat, den junge Menschen ignorieren sollten in der heutigen Zeit?
Keine Angst vor Nein, kann ich nur sagen. Keine Angst vor Nein. Wie ich vorher gesagt, Nein dafür ist ja für den anderen. Es gibt Optionen. Ja, das Selbstbewusstsein hat nicht gesagt, ich habe Recht. Aber das Selbstbewusstsein, ich kann es ändern. Das ist die Riesenkraft. Manche Sachen können sich nicht ändern. Wir können uns ändern. Und wenn du siehst, jede Pflanze, sie ändert ihre Position und versucht sich zu der Sonne, sich hinzugehen. Es heißt, du kannst dich verändern in deine Rahmen. Und das ist wichtig. Keine Angst. Wenn die Leute machen sich einfach. Ja, du bist plötzlich ganz, ganz anders und so weiter. Sag, warum habe ich einen Vertrag gemacht, dass ich bleibe immer der Gleiche?
Da gibt es auch diesen, aus meiner Sicht, dämlichen Geburtstagswunsch, bleib so, wie du bist.
Nein, um Gottes Willen.
Genau.
Weil ich möchte nicht so, wie ich war. Also im Gegenteil, ich freue mich auf jede Veränderung. Ja, manche Leute, wie sagt man, schämen sich, wie sagt man, Hörgeräte zu haben. Die Stock, dass ich gehe heute. Ich sage, ja, es gehört zu meinem Alter. Wo ist das Problem? Ich höre dann besser. Der Eitelkeit? Hat Eitelkeit irgendeine Vorteile? Ich möchte ästhetisch bleiben, ja. Wenn man das unter Eitelkeit nimmt, weiß ich nicht. Aber ästhetisch ja. Aber Veränderung, akzeptiere das. Lebe der Ist und genieße diese Ist. Weil der Ist von heute ist der Baustein für die Zukunft. Wenn du plänst in der Zukunft, ohne dass du wahrnimmst, das Ist-Zustand, er hat keinen guten Grund. Er wird auseinandergehen. Manche Leute, und ich sehr besonders, wenn sie älter werden, leben dauernd ihre Jugend. Es ist vorbei. Sei froh, dass du hast schöne Jugend oder nicht schöne Jugend, du hast das bewältigen, was du dir deine Erfahrung, aber es war mal. Meine Kinder haben nun in meine, der Buch, die kam über meine Autobiografie. Das war vor, weiß nicht, 10 Jahren und so weiter. Das erste Mal, dass sie haben gesehen, die ganze Kritiken und die ganze Zeitungenausschnitt. Die haben das nie gesehen. Ich war Vater für die Kinder. Selbstverständlich, sie haben begegnet, wenn wir sind irgendwo gegangen, auch als kleine Kinder. Ich habe gewisse andere Presse oder das oder anders. Aber sonst, ich habe bestellt Clowns, Pantomimen und andere Kühe bei ihrem Geburtstag. Ich habe nie gespielt bei ihrem Geburtstag. Ich war Vater. Aber der neue Künstler, die kamen und gesagt, ich gehe zu Sami Molcho. Ich bin gesagt, ich bin draußen, du bist mit den Kindern. Was ist? Trenne diese Sachen, sei deine Rolle. Welche Rolle willst du, welche Kapazitäten hast? Und es gibt so viele Rollen für jede von uns.
Sie haben es vorher kurz erwähnt, Sie lesen sehr viel. Gibt es irgendwelche Bücher, die Sie gerne verschenken? Welche Bücher verschenken Sie am liebsten?
Das ist jeder nimmt, weißt du, oder seine. Weißt du, oder man kommt sofort zu den Klischees und so weiter, weil die Frage ist, was nimmst du? Welche Rosinen nimmst du von dem Buch? Was ist nicht eine ganze Buch, das ich lese, nehme ich manchmal nur eine oder zwei Rosinen davon. Und das ist ein enormer Gewinn. Also das ist sehr schwer. Und ich lese auch Sachen, die, verzeih mir, wenn ich lese heute über die subatomische Partikel und so weiter, kannst du sagen, was hat das mit deinem Leben und das zu tun? Ich sage, es hat. Weil diese Systeme funktionieren auch bei uns. Ich kann Parallele machen. Ich kann Sachen oder anders machen. Schon allein du weißt nicht genau, was da ist oder wie es ist. Ich weiß nur, wer reagiert auf meine Experimente. Ja? Ist das nicht das Leben so? Wie bist du? Wie der andere auf dich reagieren? Es heißt, du kannst anders machen und sie werden anders reagieren und die ganze Welt anschauen ist anders. Es heißt sogar bei diesen Partikelsachen, sie sagen nicht, die Sache ist so. Also das ist wunderbare Sache, dass du hast alle miteinander nichts zu tun. Ich verstehe von Physik gar nicht, Mathematik noch weniger. Aber es gibt Bücher, die erklären diese Sachen in eine einfache Form. Das Wesen von der Sachen ist wichtig. Wenn ein Photon kann einmal Partikel sein und einmal eine Welle, und wir wissen, Welle kann kein Partikel, keine Welle, also, aber es ist so. Es heißt, Sachen verändern sich. Wir können nicht fixieren. Warum wollen wir fixieren und sagen, ich bin so? Ich sage, momentan ja, du kannst auch was anderes sein.
Wenn Sie ein Plakat aufstellen könnten, wo es viele Menschen lesen, was würden Sie draufschreiben?
Akzeptiere dich selbst in erster Stelle.
Wozu können Sie heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Ich habe immer Nein gesagt. Das war der Geheim, mein Erfolg war Nein zu sagen. Ich habe nicht, du hast eine Chance. Ich habe immer gemessen, kannst du das oder kannst du das nicht machen? Ich habe gewisse Angebote gehabt, Inszenierungen, große Inszenierungen in Broadway zu machen. Und ich habe gesagt, nein, tut mir leid, das ist zu groß für mich. Schaffe ich nicht. Lieber sage ich nein. Ich habe in Broadway ein Angebot zu spielen, dort Pantomime. Riesenchance. Ich habe gesagt, nein. Sie wollten 9 Vorstellungen in der Woche. Jeden Abend plus 2 Matinees. Und ich habe gesagt, ich als Solist, unmöglich. Dann kann ich nicht liefern, meine Seele drin. Also gesagt, zu Nein zu sagen, ja, es ist nicht immer ein Verlust. Es ist eine Stärkung, das Ja.
Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würden Sie den heutigen Tag noch verbringen?
So wie immer. Weil irgendwann kommt ein Ende. Manchmal ist es, dass man das sehen können, ja, und manchmal kommt das plötzlich. Ja, aber zu akzeptieren, was ich sage, irgendwann kommt ein Ende. Also klammer dich nicht. Ich möchte mich nicht klammern an der Sachen. Weil, ja, du hast, was du gehabt hast, du hast, was du erlebt hast, was du weitergegeben hast zu Menschen durch meine Seminare, durch meine Kunst, das als Beispiel für meine Familie gewesen. Es ist ein Teil, was sie auch mittragen. Und darauf bauen sie ihre eigene. Aber die einzige Sache, das ist verständlich, die man will, ist leiden. Wenn es kommt, soll das schnell kommen.
Wie definieren Sie für sich persönlich Glück?
Glück ist ganz einfach. Zu akzeptieren, ja, das, was du hast. Beim Moment, dass ich akzeptiere das, was er hast, bin ich zufrieden. Ich sitze im Garten, ich schaue die Blumen, bin ich glücklich. Ich brauche keine ewige Glück. Wenn ich aber ein ewige Glück, spürst du sie nicht. Sie wird gewöhnlich. Es heißt, diese Momente zu akzeptieren, aber große Wünsche ist nicht das, was Glück bringt. Weil wenn du große Wünsche hast, es heißt, du bist immer in Manko in das, was du hast. Und ich sage, nein, ich bin zufrieden. Ich habe ein schönes Haus, aber ich kann keine Probleme in einer Baracke bauen zu leben. Es ist genauso bequem. Und genauso, dann reduzieren sich die Möglichkeiten, die du hast, aber nicht das Glück drinnen. Du kannst nicht Glück suchen. Es ist, als ob du sagst, ich suche mich. Du bist immer da. Ja, such es woanders, nicht woanders. Die Sachen sind, wie sie sind. Es ist an uns sozusagen, der Wert an der Sachen zu geben. Eine Blume ist nur eine Blume. Wie geben die Schönheit zu der Blume? Ja, ich bewundere, wie sagt man, große Bäume. Sie haben so viel Energie, so viel Kraft. Aber ich gebe es ihnen. Wenn ich das nicht gebe, dann ist er nur ein Baum. Und genauso mit Beziehung zu Menschen, Beziehung zu jeder Sache. Es ist in unserer Hand. Öffne deine Hand und gebe.
Wir blicken zurück auf 80 Jahre auf der Bühne. Welterfolge, Bestseller, ausverkaufte Seminare. Wenn von heute weg in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Sami Molcho? Was war an ihm so besonders? Was sollte man antworten?
Es ist so subjektiv. Ich glaube, ich war ein guter Mensch und ich habe Leute geliebt. Ich habe das Leben geliebt. Und akzeptiere auch die Schattenseite von mir. Wer die Schattenseite nicht akzeptiert, kann auch das Licht nicht akzeptieren. Ich habe versucht, soweit als ich konnte, immer offen sein und zugänglich zu sein, in hier und jetzt.